SWR Kultur. Gast vor acht.
Und das ist heute die deutsch-israelische Schauspielerin und Sängerin Nirit Sommerfeld. Sie ist Mitbegründerin des Vereins Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Und sie veröffentlicht auf ihrer Internetseite nirit.de regelmäßig Artikel zum Nahostkonflikt. Sie beschäftigt sich aber auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte und ist dafür gerade nach Chemnitz umgezogen. Denn diese Stadt ist im nächsten Jahr europäische Kulturhauptstadt. Und sie war die Heimatstadt ihres Großvaters Julius Sommerfeld, der 1940, wie so viele, im KZ Sachsenhausen ermordet wurde. Vorher führte er am Antonplatz 15 in Chemnitz ein Tuchgeschäft. Das ist die historische Grundlage dieses Projekts. Guten Abend, Frau Sommerfeld.
Guten Abend.
Das Haus ihres Großvaters, das steht schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Es ist ein eher unbelebter Ort, dieser Antonplatz 15. Und Sie wollen ihn aber jetzt zum Leben erwecken für das Kulturhauptstadtjahr nächstes Jahr. Wie wollen Sie es machen?
Ja, also zunächst vielen Dank, dass ich hier sein darf und die Geschichte des Antonplatzes und der Familie Sommerfeld erzählen darf. Der Antonplatz war mal ein schöner, belebter Platz mitten in Chemnitz und ist bombardiert worden, 1945, und ist dann später vollkommen umgebaut worden von der DDR. Und genau das kleine Stückchen, wo das Haus am Antonplatz 15 stand, ist eines der wenigen komplett unbebauten Stücke, die dort sind. Ist aber heute, so wie das heute, wie die Stadt heute gebaut ist, wie ein verlassener Ort, der so hinter allem ist. Also hinter der großen, hier, wie man hier in Chemnitz sagt, Parteifalte oder Parteisäge. Also da das große Gebäude, wo die Parteizentrale, SED-Parteizentrale früher drin war. Und da ist ein riesiger Parkplatz und eben ein ganz kleiner Teil dieses Parkplatzes, heute ein bisschen verwunschen mit Bäumen, ist Antonplatz 15 und mein privates Grundstück.
Ist auch ein bisschen eine absurde Vorstellung, ne? Wenn man so in dieser Betonwüste dann so ein grünes Fleckchen sieht und dann auch noch weiß, das gehört mir, oder?
Ja, das ist wirklich eigenartig. Ich war gerade heute Vormittag dort und habe es wieder Leuten gezeigt. Ich gehe immer wieder hin. Ich mache Projekte dort und ich habe die Vision, dass dort eines Tages vielleicht ein Pavillon steht, ein Kulturpavillon, in dem wir uns begegnen können, in dem Kultur passieren kann, in den unterschiedlichsten Formen, ein Ort der Begegnung, des Zusammenseins, des Lernens, auch der Freude und des Feierns. Wann das genau passieren wird, ob wir das tatsächlich schon im Jahr 2025 zur Kulturhauptstadt so richtig mit einem Pavillon hinbekommen, das wissen wir noch nicht. Aber seit ich in Chemnitz bin, das ist gerade mal ein Jahr, ist hier so viel passiert. Wir haben einen Verein gegründet und es gibt schon etliche Menschen, die immer wieder zum Antonplatz gehen und auch Projekte machen. Ich mache hier mit dem Agricola-Gymnasium ein Projekt und wir haben schon Lesungen gemacht, ein kleines Konzert gegeben und wir beleben diesen Ort und immer mehr Menschen wissen davon und mittlerweile spricht man in Chemnitz schon vom Antonplatz, obwohl es ihn eigentlich physisch gar nicht mehr gibt.
Warum ist es wichtig für Sie, diesen Ort, an dem das großväterliche Haus stand, zum Leben zu erwecken oder zumindest, also gut, am Ende vielleicht sogar ein bisschen wieder optisch auferstehen zu lassen, aber jetzt erstmal tatsächlich zu beleben?
Ich möchte diesen Platz beleben, weil dort so viel Tod und Ungerechtigkeit und Vertreibung passiert ist. Und zwar nicht nur mit meiner eigenen Familie, sondern als die Nazis dieses Haus enteignet haben und meinen Großvater ins KZ gesteckt haben, da haben sie es zu einem sogenannten jüdischen Altersheim umgebaut. Das heißt, dort wurden Juden hineingesteckt, die sonst nirgendwo mehr sein konnten in Chemnitz. Und wurden von dort in die Vernichtungslager deportiert. Das heißt, es ist für mich wirklich ein historischer Ort, der weit über meine ganz persönliche Familiengeschichte hinausgeht. Und ich finde, das muss ein Gedenkort sein, aber nicht so ein Ort, an dem man eben zum Beispiel eine Stele oder eine Gedenktafel hat und Leute gehen dran vorbei und nicken dann betreten oder manche finden das auch ganz blöd und werfen da vielleicht irgendwas Blödes hin. Sondern ich möchte, dass es ein lebendiger Ort wird, so wie früher eben auch sehr viel Leben in diesem Haus war, so wie ich das von meinem Vater weiß.
Wollen Sie damit auch ein bisschen zeigen, was generell jetzt mal unabhängig von Geschichte schiefläuft mit Städteplanung, dass es überhaupt auch so viel toten Beton gibt?
Das war tatsächlich nicht vordergründig meine Motivation, sondern meine Motivation war zu sagen, hier ist mal was passiert und das, was passiert ist, das müssen wir uns genau anschauen und sollten daraus lernen. Und zwar für heute und für, ja, wir sollten eben das übertragen und nicht vergleichen, so das, was heute hier passiert ist, dasselbe, was die Nazis gemacht haben, überhaupt nicht, sondern zu sagen, was sind denn die Ursachen? Was ist hier genau geschehen? Also was sind die Einzelschicksale gewesen? Wie ging es den Leuten? Was haben die hier gemacht? Und was führte dazu, dass sie ausgegrenzt waren? Wer waren die Menschen, die nichts gesagt haben? Warum haben sie nichts gesagt? Wo führt Angst hin? Also all diese Fragen, die man hier aufwerfen kann. Und eben dieses, lasst uns doch hier zusammenkommen und klar gegen jede Form von Ausgrenzung stehen.
Also ein hochaktueller Kontext, kann man nicht anders sagen.
Ja, das denke ich auch. Und nicht nur in Chemnitz, aber natürlich fällt einem bei Chemnitz natürlich auch sehr viel Unangenehmes ein.
Welche Reaktionen haben Sie bisher bekommen?
Ich habe ganz, ganz großartige Reaktionen bekommen. Also ich bin ja wirklich vor einem Jahr nach Chemnitz gekommen und dachte, länger als 2-3 Tage bleibe ich hier nicht. Ein halbes Jahr später habe ich hier meine Wohnung bezogen und bin sehr, sehr froh darüber. Denn das, was man auf den ersten Blick denkt, nämlich oh, hässliche, verbaute Stadt und die Leute sind vielleicht unnahbar oder nicht so freundlich und an jeder Ecke sucht man natürlich die Nazis. Und stattdessen bin ich auf wirklich tolle Menschen gestoßen, treffe immer wieder auch auf so eine freundliche Art und Weise Leute. Alle sind begeistert von der Idee, dass ich sozusagen zurückkomme. Also ich komme ja nicht zurück, ich bin ja hier nicht aufgewachsen, aber ja, die Familie Sommerfeld kommt gewissermaßen zurück mit mir und zeigt, man kann auch als Jude hier leben, man kann auch als Mensch mit Zukunft hier leben. Man kann hier was Neues auf die Beine stellen und all das gefällt den Menschen hier. Und und ich bin sehr, sehr glücklich, hier sein zu können und diese vielen Menschen eben auch getroffen zu haben.
Wir sprechen gleich weiter über Ihr politisches Engagement nach einem Musikstück, in dem Sie selbst zu hören sind mit Ihrer Band Klezmorim. Alle Brüder. Nerit Sommerfeld ist heute unser Gast vor acht. Die Schauspielerin und Sängerin entwickelt gerade ein Projekt in Chemnitz für das Kulturhauptstadtjahr 2025. Sie will dort den Wohnort ihres von den Nazis ermordeten Großvaters wiederbeleben. Und auch bei politischen Entwicklungen der Gegenwart engagiert sie sich. Sie schreibt Texte in einem Blog auf ihrer Internetseite zum Nahostkonflikt. Sie hat außerdem den Verein Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern mitgegründet und ist Mitglied eines anderen Vereins, nämlich Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Haben Sie überhaupt jetzt neben Ihrem Engagement in Chemnitz noch Zeit, sich in den Vereinen zu engagieren oder auch über politische Themen zu schreiben, Frau Sommerfeld?
Ich habe nicht ganz so viel Zeit, wie ich das gerne hätte, zumal ich ja nicht nur diese ganzen Dinge hier mache am Antonplatz und mit dem Verein arbeite, sondern ich stehe ganz kurz davor, ein Café zu eröffnen, ein Kulturcafé, in einem der schönsten Gebäude in Chemnitz, nämlich dem ehemaligen Kaufhaus Schocken. Und ich empfinde irgendwie alles, was ich mache, als politisch. Also selbst wenn ich koche und wenn ich hier mit Menschen zusammensitze und wenn wir hier ja, uns austauschen und feiern und essen und reden, dann ist das in gewisser Weise ja auch immer eine politische Handlung aus meiner Sicht.
Dass Sie da manchmal richtig Gegenwind bekommen, stört Sie das? Also ein Beispiel, der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, der wird ja immer wieder mal des Antisemitismus bezichtigt, obwohl es ein jüdischer Verein ist, ne? Als Beispiel, ne? Weil Sie halt eine starke pazifistische Haltung haben, weil Sie ganz klar sagen, Israel muss den Krieg beenden. Wie geht's Ihnen damit?
In Wirklichkeit ist es sehr verletzend und sehr unerträglich, dass ich den Antisemitismus durch meinen Vater und durch die Familiengeschichte wirklich mit der Muttermilch aufgesogen habe und weiß, was das bedeutet, wenn man deswegen, weil Menschen Antisemiten sind, ausgegrenzt wird, verfolgt wird und traumatisiert wird. Ich habe aber schon längst erkannt, warum diese Vorwürfe kommen. Das hat lediglich damit zu tun, dass man ablenken will von dem, worum es wirklich geht.
Eine andere Anschuldigung, die, sage ich mal, für einen, den Sie sich engagieren, auch oft bekommen, ist, dass es zu naiv sei, diese Forderung nach bedingungslosem Frieden. Sehr verkürzt gesagt.
Ja, genau.
Wie geht es Ihnen damit? Das sind ja Sachen, die hören Sie regelmäßig. Das muss einen doch auch ganz schön schlauchen.
Ja, klar, wir können auch so weitermachen. Wir können auch den Planeten völlig ruinieren. Das interessiert mich nicht, ob ich da als naiv gelte oder nicht. Entscheidend ist für mich, wie lebe ich selber? Wie lebe ich mein Leben? Wie lebe ich mit meinen allernächsten Menschen um mich herum? Wie verhalte ich mich? Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum wir nicht alle miteinander ein friedliches Leben leben könnten, wenn wir denn nicht so große Macht- und Landinteressen hätten. Und darüber muss man sich einfach einigen. Und wenn man das tut, also es klingt jetzt vielleicht tatsächlich naiv, einfach einigen. Also im Fall Israel-Palästina ist natürlich das Problem, dass zwei Völker sich um ein und dasselbe Land streiten. Und das wird auch so lange so weitergehen, solange nicht zwischen Mittelmeer und Jordan gleiche Rechte für alle Menschen herrschen. Und zwar für alle, für Israelis gleichermaßen wie für Palästinenser.
Sie haben ja auch einige Zeit in Israel gelebt. Ich glaube, das war Ende der Nullerjahre.
Mhm, ja, 2007 bis 2009.
Mhm. Und für viele Menschen mit jüdischen Wurzeln, zumindest habe ich das in Gesprächen immer so wahrgenommen, ist es ein Sehnsuchtsort, ein verheißungsvoller Ort. Wie hat Ihre Zeit dort, Ihre Einstellung zum Nahostkonflikt geprägt oder vielleicht auch verändert?
Die Zeit in Israel hat meine Einstellung vollkommen auf den Kopf gestellt, denn ich bin ja nach Israel sozusagen zurück eingewandert. Für mich war das ein Sehnsuchtsort, nicht weil ich Jüdin bin, sondern ich bin dort geboren, dort wird meine Muttersprache gesprochen, mein Essen gekocht, meine Verwandten leben dort, die Luft, das Meer, alles gehört zu mir wie meine eigene DNA. Und das hat mich dorthin gezogen. Ich wollte auch gerne, dass meine damals 13-jährige Tochter auch diese Freiheit und all dieses wunderbare Lebensgefühl erlebt, was ich eben auch als Kind und als Jugendliche erlebt hatte. Und dann bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Also 2007 bis 2009 war eine Zeit nach der zweiten Intifada. Die Mauer war bereits gebaut oder im Bau begriffen. Die Besatzung in der Westbank war sehr viel heftiger geworden. Der Siedlungsbau war vorangetrieben worden. Von meinen Freunden und Verwandten in Israel war niemand jemals wieder in der Westbank, weil es angeblich verboten ist, dorthin zu reisen, bis ich begriffen habe, ja, 500.000 Siedler reisen fast täglich rein und raus aus der Westbank. Und dann habe ich selbst viele, viele Reisen dorthin unternommen, bin regelmäßig hingefahren, habe Menschen kennengelernt und habe begriffen, was Besatzung bedeutet, was ein Besatzungsstaat bedeutet und was alles bedeutet, auch für die israelische, gerade auch für die israelische Bevölkerung, wenn man immer dieser Propaganda ausgesetzt ist, der Angst vor den anderen, der Trennung. Also man trennt die Menschen vollkommen voneinander. Und die eine Seite hat die Macht vollkommen auf ihrer Seite, nämlich die Israelis. Und die Palästinenser, die leben einfach unter dieser Besatzung ohne jegliche Rechte. Und das ist unerträglich. Also das ist für einen Staat, der eine Demokratie sein will und der angeblich der westlichen Wertegemeinschaft angehört, ist das nicht würdig. Das muss sich ändern. Das muss sich auch für Israel und für Israelis ändern.
Aber also es gibt ja wahrscheinlich eine Begründung, die Sie dann auch oft gehört haben. Wir können nicht anders mit unserer Geschichte. Vermute ich mal, dass das auch eine Argumentationslinie ist.
Ja, natürlich. Das kann man alles irgendwie begründen. Also von wegen, dass wir haben nun mal keine Wahl und die andere Seite versteht nur Gewalt und Geschichte ist nun mal nicht gerecht. Was will man machen? Und wir sind seit 2000 Jahren verfolgt worden. Jetzt sind wir nun mal dran und jetzt haben die anderen halt mal Pech. Und solche Sachen. Natürlich auch immer das Thema Security. Also wir können nur sicher sein mit dem Schwert. So sagt man das auch auf Hebräisch. Und ich halte das für einen großen Fehler. Und der 7. Oktober hat gezeigt, was für ein Fehler das ist. Und damit sage ich nicht, dass Israel schuld am 7. Oktober ist, sondern natürlich war das ein grauenvoller Angriff von der Hamas. Aber er ist ja nicht aus dem luftleeren Raum entstanden. Und Fakt ist, Israel ist nicht sicher, solange die Palästinenser nicht frei sind.
Wie ist denn im Moment so Ihre Lage als politische Aktivistin? Wie geht's Ihnen da? Ich meine, Sie haben ja auf der anderen Seite auch Ihre persönlichen Projekte, die Ihnen Kraft geben. Dieses Begegnungscafé in Chemnitz, dann demnächst eben die Wiederbelebung des großväterlichen Orts. Wie ist so Ihr Stimmungsbild im Moment?
Also mir persönlich geht es gut, weil ich habe Freunde und ich bin wirklich auch sozial sehr, sehr eingebunden und ich habe viel zu tun. Und letzten Endes ist es aber so, dass es natürlich Menschen gibt, die mich für Michauge halten oder für verrückt halten, weil sie sagen, ich sei naiv oder dumm oder eben selbstvernichtend oder was auch immer. Das sehe ich nicht. Ich sehe aber schon natürlich, dass wir uns in einer sehr, sehr, sehr gefährlichen, furchtbaren Situation befinden im Moment seit einem Jahr. Wenn ich dahin gucke, geht es mir nicht gut. Und es geht mir auch nicht gut damit, dass die allermeisten Juden und Israelis eben auch denken, ja, wir müssen da einfach noch härter zuschlagen und wir müssen die alle vernichten, unsere Feinde komplett vernichten. Ich halte das nicht für möglich.
Und wenn Sie so ganz bei sich sind und auch so auf Chemnitz 2025 schauen? Oder ist das andere, überlagert das alles?
Nein, ich glaube, darin liegt wirklich eine Chance. 2025, wenn Chemnitz Kulturhauptstadt wird und wenn viele Menschen, auch internationale Besucher hier sind, glaube ich, kann mal wieder etwas aufbrechen und man kann zeigen, hey, wir können gut miteinander. Wir müssen eben einander zuhören, wir müssen einander begegnen, miteinander reden und wir müssen auch akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, auch dass wir unterschiedliche politische Meinungen haben. Aber wir müssen miteinander reden. Das ist unsere einzige Chance. Und daran glaube ich, dass das möglich ist. Das merke ich hier in Chemnitz auch. Hier gibt es etliche Leute, die bestimmt nicht mit mir politisch auf einer Linie sind, aber wir reden und wir leben und teilen uns diese Stadt. Und das ist ja schon immerhin was. Wir schlagen uns nicht die Köpfe ein.
Unser Gast vor acht heute, Nirit Sommerfeld. Sie ist nicht nur politische Aktivistin, Künstlerin, sondern entwickelt gerade ein Erinnerungsprojekt in Chemnitz und will dort den Platz, an dem ihr Großvater lebte, wiederbeleben. Frau Sommerfeld, herzlichen Dank für das Gespräch.